irgendwie Leute, die Gott nicht kannten und nie was gehört hatten von Gott. Und die haben auch gebetet, sicherlich. Es waren ja Juden. Und in Israel damals, da wusste man, wer Gott ist. Und das war garantiert nicht das erste Mal, dass ein Petrus und wie sie alle hießen, jemanden beten hörten. Aber das Entscheidende ist, als sie Jesus beten hörten, da passierte etwas. Lukas Evangelium Kapitel 11, Vers 1. Ich möchte diesen einen Vers nehmen, um 4 Predigt reinzunehmen. Da ist nämlich so viel drin. Und es geschah, als er, dieser Jesus, an einem Ort war und betete, das passierte oft bei ihm, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten. Jemand hat mal gesagt, was für den Fisch das Wasser ist, ist für den Christen das Beten sein Lebenselement. Ich finde das ein schönes Gleichnis. Denn wenn man einen Fisch aus dem Wasser rausnimmt, das weiß besonders unser Lito da hinten, dann wird er nicht mehr lange leben. Und wenn ein Christ aufhört zu beten, dann wird er geistlich einschlafen. Und wenn wir in die Bibel hineinblicken, dann sind ja ganz viele Gebete da. Ganz, ganz viele Gebete. Die Psalmen sind ja voll mit Gebeten. Und ich habe uns ja auch mal eine Predigtreihe gehalten. Lernen aus den Gebeten der Bibel. Da können wir ja ohne Ende, können wir predigen, bis der Herr wiederkommt. Aber alles wird blass, alles wird blass. Die gewaltigsten Gebete in der Bibel, alles wird blass, wenn wir zuhören, was der Inhalt der Gebete von unserem Herrn Jesus war. Oh, ich hätte alles gegeben, dabei zu sein, als er auf seine Knie lag und die ganze Nacht im Gebet zu seinem Vater betete, um die 12 Apostel zu benennen. Ich hätte das Thema ziemlich schnell erledigt. Ich hätte gesagt, Vater im Himmel, ich brauche ein Team, das dich liebt, das, wenn ich nicht mehr hier bin, die Fähigkeit hat, dein Königreich den Menschen kundzutun. Und du hast mir so ein paar Leute hier zur Seite gestellt. Ist noch eine ziemlich junge Truppe. Aber du kannst mir zeigen, wer das von denen ist. Wie lange war das? 20 Sekunden. Aber von Jesus heißt es, die ganze Nacht betete er und nicht irgendwie für Fritz und Egon und Emil und für Äthiopien und für Israel. Nein, er verbrachte die Nacht im Gebet für diese Truppe. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum kann ich nicht so ausführlich und lange beten für meine Truppe? Hier die Pastoren mal, Heiko mal fragen. Heiko, und auch mich mal fragen, wie lange beten wir für unser Team? Wenn wir gut sind, dann sind das am Tag so ein paar Minuten. Ich sage jetzt nicht Stunden, ich sage ein paar Minuten. Und ich habe mir so gedacht, warum hat Jesus das so gemacht? Und ich glaube, dass wir von Jesus etwas lernen können. Seine Art, wie er mit Gott, seinem Vater, geredet hat, das muss etwas gewesen sein. Das muss ihn ausgefüllt haben. Denn plötzlich wurde mir bewusst, wenn ich einen lieben Freund bei mir zu Besuch habe, ich habe ja auch die Gabe des Redens. Ich muss manchmal ein bisschen weniger reden. Ich rede manchmal zu viel. Und wenn ich jemanden bei mir habe, den ich gerne habe, dann reden wir. Letztes Mal haben wir geübt zu Hause. Und da haben wir geredet und geredet. Und dann gucke ich auf die Uhr. Hilfe, das ist schon 11. Und da ist mir aufgefallen, wenn man Menschen mag, Wenn ein der gegenüberliegende Mensch oder gegenüberstehende Mensch wichtig ist, dann schaut man nicht auf die Uhr. Und wenn man viele Punkte hat, die einen bewegen, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Und ich dachte mir so, warum kürzen wir so die Zeit oft im Gebet mit Gott? Da dachte ich mir, die ehrliche Antwort ist, es ist für uns langweilig, mit Gott zu reden. Weil wenn es für uns nicht langweilig wäre, warum reden wir so wenig mit ihm? Warum sind wir schon so schnell fertig und haben so unsere Patentrezepte des Gebetes? So, Herr, ich habe dir das jetzt gesagt, noch Wiedersehen. Und ich glaube, das hat die Jünger auch beeindruckt, dass sie gemerkt haben, hier betet ein Mensch mit Gott, aber das ist anders. Der betet nicht so wie die anderen. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Petrus manchmal dahin ging und irgendwo geguckt hat. Ist hier einer? Ich glaube, dass Jesus mit seinem Vater so gesprochen hat, als wenn zwei die besten Freunde miteinander reden. Und das möchten wir so ein bisschen beleuchten. Manches, was ich sage, ist nicht direktes Gebet. Es gibt ja dieses hohenpriesterliche, sogenannte hohenpriesterliches Gebet in Johannes 17. Das wird nochmal ein extra Teil sein. Aber manchmal von dem, wie Jesus geantwortet hat, merkt man, was auf seinem Herzen war. Und wenn man betet, dann sollte das Herz sprechen. Das vermisse ich oft. Auch in meinem Leben. Jemand hat mal gesagt, du, ich kann gar nicht beten. Da hat ein anderer Bruder zu ihm gesagt, du kannst nicht beten, dann sage es Gott, dann klage es Gott und siehe, du betest. Manche Menschen denken, ja, wie kann ich denn mit Gott reden? Du kannst auch mit deinem Freund reden oder mit deiner Freundin reden oder mit deiner Mama reden oder mit wem auch immer. Ja, kann ich so mit Gott reden? Ja, mit Gott kannst du vielleicht auch noch viel intensiver beten. Weißt du, wenn du einem Menschen manchmal die Meinung so sagst, oh, dann ist er beleidigt. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Das Gewaltigste an Gott finde ich, ich kann ihn alles hinschmeißen. Ich kann ihn sogar meine Wut hinschmeißen, die ich auf ihn habe. Und er sagt nicht, also das kann ja wohl nicht sein. Sondern er sagt, nun schütt dein Herz aus. Kollege, war das alles? Hast du noch mehr? Ich habe die ganze Nacht Zeit. Rede. Und unser Gott fällt da nicht in Ohnmacht. Und ich glaube, das war das Geheimnis im Gebetsleben von unserem Herrn Jesus, dass er das wirklich so greifbar gemacht hat. Wie betete Jesus denn? Eine interessante Bibelstelle ist in Matthäus Evangelium Kapitel 4, Vers 10. Als der Teufel zum Herrn Jesus geht und will ihn dazu verführen, dass er ihn anbetet. Der ist schon ziemlich dreist, der Teufel. Ne? Da antwortet Jesus ihm was. Als der Satan sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das sagt der Teufel zum Herrn Jesus. Und dann sagt Jesus, da spricht Jesus zu ihm. Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 10. Und da ist es mir wichtig, das Wort anbeten. Und das, ja, wir machen Lobpreis. Ob das immer alles so biblisch ist, was sich Lobpreis nennt, das bezweifle ich mal. Wir denken, wenn wir ein paar coole Lieder machen und ein bisschen da coole Songs spielen, dann haben wir einen Lobpreis. Nichts dagegen. Kann auch eine schöne Melodie sein, die uns freut im Herzen. Kein Problem, damit habe ich kein Problem. Aber das ist nicht alles. Lobpreis ist viel mehr als so ein bisschen Gefühlsduselei. Lobpreis ist ein Lebensstil. Lobpreis bedeutet, Gott zu danken für das, was er ist. Und das höre ich so wenig. In vielen Gemeinden, auch in unserer, hören wir viel Danke. Danke, Herr Jesus, dass du mich errettet hast. Danke, dass ich zu essen habe. Danke für Kurt, dass er gut operiert wurde. Danke für Emil, dass er wieder sprechen kann. Das ist nicht Anbetung. Das ist Danken. Ich danke Gott für eine Leistung, die er mir erbracht hat. Ist gut, wenn wir das tun. Aber es ist nicht die Krone des Gebets. Die Krone des Gebets ist Anbetung. Da vergesse ich alles, um was es geht, und ich bin nur fokussiert auf Gott. Und ich sage, Herr, ich danke dir, dass du die wahre Liebe bist. Und alles, was du tust, machst du richtig. Auch wenn ich zu klein bin und zu begrenzt, das zu verstehen, du bist wunderbar. Wenn ich deinen Plan sehe, wie du planst, bist du einfach genial. Du bist ein wunderbarer Schöpfer. Ich kann nur staunen über das, was du tust. Welche Fähigkeiten hast du? Welche Macht? Merken wir? Da ist nichts von dem, was uns gehört. Da ist unsere ganze Konzentration nur auf Gott. Das ist Anbeten. Das ist das Erste, womit ich anfangen möchte. Wie betete Jesus? Ich glaube, dass Jesus wie kein Mensch vorher und nachher am meisten im Gebet Anbetung brachte. Und das lasst uns doch lernen von ihm. Jemand hat mal einen wunderbaren Satz gesagt. Anbetung wächst aus dem Staunen über die Güte und Größe Gottes. Wisst ihr, warum wir so wenig Anbetung bringen? Weil wir nicht mehr staunen über Gottes Güte und über Gottes Größe. Jesus war da anders. Er betete Gott an. Das war ihm so wichtig. Dann können wir noch etwas aus den Worten des Herrn Jesus entnehmen, was ihm so auf dem Herzen lag. Er sagt in Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und Johannes 5, Vers 30, da steht, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und aus diesen Aussagen Jesu merkt man, was auf seinem Herzen war, nämlich, es ging ihm nur um die Ehre seines Vaters. Wenn es Jesus um die Menschen an erster Stelle gegangen wäre, an erster Stelle um die Menschen, dann hätte er zerbrechen können. Ich glaube, dass Jesus durchgehalten hat bis zum Schluss, weil es ihm an erster Stelle um die Ehre seines Vaters ging. Er wollte diese Ehre zurück, die der Mensch verloren hat im Paradies, weil der Mensch eigenmächtig sein Ding machen wollte und alles verloren hat. Und es ging um die Ehre, die Wiederherstellung der Ehre des Vaters. Und da war Jesus bereit, den brutalen Weg zu gehen. Wir haben keine Ahnung, was im Himmel passierte, im Herzen bei Gott, den Vater, als er von seinem Sohn hört, es ist vollbracht. Die ganze Menschheitsgeschichte, davor und danach, hat das Fundament in diesen drei Worten. Es ist vollbracht. Die ganze Vergangenheit konnte durch diese drei Worte wieder bereinigt werden. Und die ganze Zukunft liegt in diesen drei Worten. Wenn wir eines Tages vor unserem Herrn sind, dann werden wir nur eins alle bekennen. Oh Herr Jesus, dein Verdienst, dass ich das hier sehen darf, dass ich hier im Himmel sein darf, dass ich diese neue Welt erleben darf. Alles, Herr, bist du. Ich habe nichts und nochmal nichts dazu beitragen können, das zu verdienen. Und das war das Lebensmotto, Und weil es Jesus um die Ehre seines Vaters ging, jetzt hört gut zu, hat er alles mit dem Chef besprochen. Einen guten Mitarbeiter erkennt man daran, dass es ihm nicht um sich geht, sondern um das Wohl des Teams und an allererster Stelle um den Wohl des Chefes von diesem Team. Und ich dachte mir so, das ist letztendlich das, was Jesus auf dem Herzen trug. Deswegen wurde er auch nicht müde. Mensch, was hat der Herr durchgemacht? Der hat ja menschlich einen Schlag nach dem anderen gekriegt, oder? Aber wisst ihr, Jesus war nicht fixiert auf dem, was ein Mensch ihm wiedergibt. Unsere Liebe, habe ich schon oft betont, ist Egoismus. Bist du zu mir gut, bin ich auch zu dir gut. Schenkst du mir was zu Weihnachten, kriegst du auch ein Geschenk. Schenkst du mir nichts, kriegst eine alte Walnuss. Unsere Liebe ist doch so oft, unsere Liebe in Anführungszeichen, ist doch oft so berechnend. Ah, ich bin jetzt mal lieb zum Donito, dann hilft er mir. Mein Sohn, ich hab dich so lieb. Wir müssen nachher Auto waschen, bist du dabei? Das ist auch eine Form von Liebe, ne? Dass man so sagt, ich hab dich so lieb und innerlichen, ah, kann mir da helfen. 0,000% von solchen Ansätzen ist in der Liebe Jesu. Der Herr gibt, ohne auch nur ein Millimeter zurückzufordern. Und das ist die wahre Liebe, die sogenannte Agape. Ist es dir noch nie groß geworden, dass es letztendlich darum geht? Der alte Pastor Engels aus Nümmrich da unten, ein alter Erweckungsprediger, der hat mal einen schönen Satz dazu gesagt. Der sagte so im Gebet einen Satz, Herr, ich will keine Forderung an diesen Tag stellen. Habe ich mir gedacht, wo ich den Satz gelesen habe, oh Herr, da ist der Pastor Engels aber mir sehr voraus. Wie oft stellen wir Forderungen, Herr, du musst das und dies und hier und da und hier und dort. Und diese Gesinnung zu haben, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Hauptsache, du kriegst die Ehre. Jesus hatte noch etwas an sich, wenn er betete. Das können wir sehen in Johannes Evangelium Kapitel 11 ab Vers 41, als sein Freund Lazarus starb. Da steht, sie nahmen den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor. Das ist mir so wichtig geworden. Jesus guckte nicht im Gebet auf den toten Lazarus. Bevor er diesen Befehlsruf gibt, komm heraus, steht, er hob die Augen empor. Der Blick nach oben erwartet das Unmögliche und sieht das Unmögliche. Hätte er zuerst in die Gruft gelegt, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg wäre. Geschwister, merkt euch das, wenn Gott euch in solche Situationen führt, schaut nicht auf das, was scheinbar nicht mehr gelingt und tot ist. Schaut zuerst auf Gott und dann kann er wirken. Jesus hat so gebetet, er erhob, ich fand das ein Satz, das sind manchmal nur ein Wort. Er hob die Augen empor. Jawohl, da ist der, der alles im Griff hat. Nicht in dieser Gruft, da oben. Und dann steht, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Moment mal, der Lazarus ist noch nicht rausgekommen. Jesus, du bist so schnell. Nein, das ist wahres Beten. Kennt ihr Georg Müller? Diesen Mann aus Bristol in England, der für die weisen Kinder Unglaubliches bewirkt hat. Georg Müller kauft durch diese Biografie über diesen Mann. Dieser Mann hat Tausende von Gebetserhörungen erlebt. Es war einer der größten Beter, die die Christenheit je hatte. Wisst ihr, was Georg Müller mal sagt über das Gebet? Hört mal. Das Gebet des Glaubens beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit aufhört und wo Schauen und Vernunft versagen. Ich wiederhole das nochmal. Das Gebet des Glaubens beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit aufhört und wo Schauen und Vernunft versagen. Also wie in dieser Situation. Der ist doch tot. Hey Jesus, was machst du denn da? Lass ihn doch da liegen. Jesus sagt, nee, Martha, Maria, ihr habt die Rechnung ohne meinen Vater gemacht. Wie oft sind wir sie, Maria und Martha, ne? Nein, Herr, mach nicht das. Das hat sowieso keinen Zweck. Sind wir nicht oft so? Bildlich gesprochen haben wir manchmal in unserem Gebet Dinge, wo wir sagen, es hat sowieso keinen Zweck, ist alles tot, wird sich nie was ändern. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus kannte den Vater. Er wusste, was sollte für ihn unmöglich sein? Vater, lieber Bruder, liebe Schwester, wie oft tun wir an diesem Punkt im Gebet dem Herrn im Wege stehen? Wir beten für unsere Familien, da ist total Terror. Ach Herr, du kannst unsere Familie ändern. Wär zwar sowieso nichts, aber naja, du kannst es. Du kannst dich auch mit dem Fernseher unterhalten. Ja, Herr, da ist jemand schwer in Drogen gebunden. Oh, der wird sowieso nie frei. Naja, aber du kannst ihn frei machen. Aber hat sowieso keinen Zweck. Dann sprech lieber mit die Blume da. Geschwister, ich musste in den letzten Wochen genau an diesem Punkt gewaltig Buße tun in mein Leben. Ja, wir reden so fromm als Älteste und Pastoren. Gott kann alles. Aber wir stehen ihm noch oft im Weg. Gucken wir auf unsere Gemeinde. Ach, die Geschwister, die werden sich nie ändern. Und die, immer wieder die gleichen Kamellen. Ich kann dir schon vorher aufschreiben, was in der Gebetsstunde wieder gesagt hat oder in der Mitarbeiterbesprechung. Schnackt der wieder rum und der fängt wieder an, über den zu hetzen. Ja. Bis Gott gesagt hat, hallo, mein Freund, Entschuldigung mal, hier bin ich oben. Du hast nicht mehr den Blick. Du siehst mit deiner Perspektive, und die ist jämmerlich, Christian Rosenberg. Weil du klein und hilflos bist. Bist zwar ein bisschen dicker, aber trotzdem bist du hilflos. Es würde mich übrigens freuen, Christian Rosenberg, wenn du mal wieder die Gemeinde aus meinem Blick siehst. Es ist nämlich zufällig meine Braut und nicht deine. Und hör auf, meine Braut zu beleidigen. Hör auf, meine Braut zu beleidigen. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Wer bist du überhaupt, dass du gegen meine Gemeinde bist? Wer bist du, dass du andere Menschen richtest? Wer bist du, dass du glaubst, dass meine Gnade nicht andere Menschen verändern kann? Wer bist du? Dann war Christian Rosenberg so klein, mit einem großen Sombrero-Hut, habe ich Buße getan. Herr Jesus, vergib mir, dass ich dir im Wege stehe. Und es sind in den letzten Wochen auch Dinge passiert, auch in meinem Leben. Da hat Gott mal kurz gezeigt, was er machen kann. Gott kann, das sage ich euch. Lasst uns nie an diesen Punkt kommen, wo wir Gott irgendwo eine Schublade zumachen. Ja, hier kannst du nicht mehr helfen. Gott kann immer helfen. Jesus war so einer. Und dann spricht er in Vers 42. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, der umhersteht, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann sagt er, und er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus. Ja, das passiert, wenn Jesus das Ruder übernimmt. Ein Wort aus dem Munde des Herrn Jesus kann deine ganze Krise auf den Kopf stellen, im Positiven. Ein Wort deines Herrn in deinem Leben hineingesprochen kann aus Dunkelheit Licht machen. Oh, ich habe mich so gefreut, die letzten beiden Tage habe ich zweimal eine SMS bekommen. Von mehreren Leuten, aber von zwei SMS, die habe ich mir in meinen Ordner gespeichert. Ja, ich habe das hingekriegt. Ich kann das sogar in meinen Ordner speichern, SMS. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, sagt die Bibel. Ich habe mich so gefreut, dass mein Schwiegervater mir so zwei SMS geschickt hat. Vom Inhalt gar nicht groß, aber wichtig. Gott segne deinen Tag. Der Herr ist bei dir. Sein Wort hat die Kraft. Habe ich mir so gedacht, wie viele Schwiegersöhne gibt es, die von ihrem Schwiegervater solche SMS kriegen. Habe ich mir gedacht, guck mal her, was du mir von lieben Schwiegervater schickst. Der schickt mir SMS, um dich zu verherrlichen. Musste ich so denken, dass manche Schwiegersöhne ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihren Schwiegereltern haben, habe ich mir so gedacht, wie gut, dass das bei mir nicht so ist. Manchmal weiß der Mensch vielleicht gar nicht, er schickt nur eine kleine SMS, aber das hat in mir zur Anbetung geführt, wo ich gesagt habe, danke, lieber Herr. Herr, du bist so wunderbar. Es sind manchmal nicht die großen Gestiken, es sind manchmal die kleinen Gestiken. Das kann manchmal nur ein freundlicher Blick sein. Letztens war ich in einer Situation, Leute, die mich beim Autofahren kennen, wissen ja, dass ich manchmal auch nicht immer ganz ruhig bin. Da habe ich mich so geärgert. Und die Frau kommt dann, eine Frau am Steuer, könnte man sagen, typisch, ne? Aber will die Vorfahrt nehmen. Und sie hat einen Fehler gemacht. Aber ich war ziemlich unbarmherzig. Und die hat nur kurz gelächelt und hat sich so dabei entschuldigt. Das war in einer Sekunde, mein ganzer Zorn war weg. In einer Sekunde. Davor wollte ich, und dann habe ich das Lächeln gesehen und so, das tut mir leid, sorry. Und alles war gut. Könnten wir doch in unserem Leben öfters so rumgehen. So ein kleines Lächeln. Und nicht immer alles ausdiskutieren. Manchmal einfach Menschen mal im Arm nehmen und sagen, weißt du, Bruder, komm, wir gehen wieder vorwärts. Es sind manchmal kleine Gestiken, die unheimlich viel bewirken. Und Jesus, wie betete er noch? Wenn wir das Markus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 11, Vers 24, da sagt er, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden. Jesus betete glaubend, mit einer Zuversicht. Und das können wir von ihm lernen. Ja, hat Jesus denn, war der denn blind? Hat er denn nicht gesehen, was manchmal für Situationen waren in seinem Leben? Oh, der Herr war nicht blind. Er hat gut gesehen. Aber der Herr hatte einen Blick aus der Perspektive des Vaters immer wieder zu gucken. Und wisst ihr, das ist das, was uns oft fehlt. Wir gucken in unseren verrückten Situationen des Lebens und die habe ich auch und die hast du auch. Und da hat man manchmal keinen Mumm zu beten. Kennt ihr das? Manchmal hat man keinen Mumm mehr und sagt, Herr, das bringt sowieso alles nichts. Und dann ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Dann braucht man keine Veränderung der Situation. Hört gut zu. Du bist in einer schwierigen Situation. Es braucht dann keine Veränderung der Situation. Die wollen wir immer so gern haben, die kriegen wir aber nicht. Oft nicht. Was viel wichtiger ist, wir kriegen eine andere Position, wie wir da drauf blicken. Die Situation ist die gleiche, aber ich habe einen anderen Blickwinkel, nämlich den Gottesblickwinkel. Oh, ist mit dir was passiert? Du bist so glücklich. Ist jetzt die Gesundheit eingetreten? Nee. Ja, warum bist du glücklich? Ich habe gelernt, die Dinge anders zu sehen. Hä? Manche Menschen verstehen das nicht, sagen, die sind bekloppt, die Christen. Wir haben es ja auch erlebt in den letzten Monaten. Sind wir in den Krankenhäusern, da werden Menschen operiert, da geht es um Leben und Tod und wir haben gelacht. Und geweint auch, aber auch gelacht. Und ich wundere mich, wenn die sagen, die haben irgendwas eingenommen. Wo seid ihr ein bisschen zu viel Reggae-Musik gehört oder so? Irgendwas stimmt mit euch nicht, oder? Ihr habt doch irgendwas geraucht. Habt ihr doch einen an der Marmel da oben, oder? Aber es ist interessant, wie Jesus sich in solchen Situationen zu uns stellt. Wenn wir sagen, Herr, die Situation ist verrückt, die überfordert uns auch. Aber du bist doch bei uns. Wir sind doch hier nicht alleine. Du bist doch hier. Und dann kann Jesus in den verrücktesten Situationen Dinge geben, die man selbst manchmal nicht glaubt. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 41 und 42, als Jesus in Gethsemane ist, diese bekannten Sätze. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diesen Kelch. Also er hat nicht um irgendwas gebetet, so wie wir oft, so nicht greifbar. Herr, Setz mich heute zum Segen. Da ist alles gesagt, natürlich. Ist das konkret? Na, weiß ich nicht. Wisst ihr, was konkret ist? Herr Jesus, du weißt, dass die Lehrerin Frau Inge, keine Ahnung, wie sie heißt, Müller, die habe ich nachher. Und ich hasse diese Person. Wenn ich sie sehe, könnte ich ihr schon die Federtasche vom Kopf knallen. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir heute für die Frau Müller, die mir so auf die Nerven geht, mal einen anderen Blick gibst. Und schenk, dass ich heute nicht frech zu ihr bin und sie beleidige, sondern dass ich heute mich so verhalte, dass ich freundlich zu ihr sein kann. Das ist konkretes Beten. Und deswegen haben wir auch so wenig Zeit im Gebet, weil wir so Standardprogramme runterfahren. Ach, danke für den schönen Tag, für das Essen, für das Trinken, für die Geschwister. Segne uns, Herr, und schön, dass du da bist. Und auf Wiedersehen. Dann können wir uns auch ein Aufnahmegerät holen und das können wir dann jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dann auf den Knopf drücken. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir im Gebet viel zu oft plappern? Stell dir mal vor, du hast ein Gespräch mit einem Menschen, den du gerne magst. Und die nächsten 5 Male trifft ihr euch jeden Tag und du würdest immer genau das Gleiche mit ihm reden. Würdest du sagen, hat der einen eine Marke oder was? Der kommt zu dir und sagt, du, mein Sohn hat einen Autounfall. Schön, der Kuchen, der war gestern super. Hallo. So sind wir. Wir erzählen den Herrn so unseren Ablauf und der Herr sagt, du hast doch ganz andere Probleme. Du sollst jetzt nicht für den und den beten, sondern du hast doch ein konkretes Problem. Dann benenn es doch. Ich kann dir doch nicht helfen. Sag's mir doch bitte. Wisst ihr, ganz fromm, der Herr weiß sowieso schon alles. Ehe wir bitten, steht im Alten Testament, hört er. Ah ja. Komischerweise hat das Herr Jesus dann falsch gemacht, als er die ganze Nacht im Gebet verbrachte, oder? Hat er ja irgendwas falsch gemacht, der Heiland. Der Herr weiß doch, um was man betet. Warum muss man die ganze Nacht beten? Also hat Jesus falsch gebetet. Nee, ich glaube, dass wir falsch beten. Wir haben nämlich unser Standardprogramm. Jesus betete konkret. Und Jesus betete anhaltend. Oh, das fällt uns schwer. Lukas Kapitel 6, Vers 12, da steht, und es geschah an diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Das ging um diese Auswählung der 12. Er verbrachte die Nacht im Gebet. Nicht mal so ein kurzes SOS-Gebet, hilf mir Herr oder so. Kann man auch machen, aber das war intensiv, oder? Dann noch eine Bibelstelle. In Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 5, haben die Jünger das verstanden. Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen. Vielleicht haben sie ihn auch mal angesprochen. Wahrscheinlich haben sie es auch gemerkt, denn er hat öfters mal lange gebetet. Und in Apostelgeschichte 12, Vers 5, nachdem Petrus im Gefängnis ist, da steht in Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott, für Petrus. Nicht nur so ein 5-Sekunden-Gebet. Ein anhaltendes Gebet. Und dann hat Gott ein Wunder getan und die Gefängnistüren öffnen sich und wahnsinnige Dinge passieren. Merkt ihr das, lieber Bruder, liebe Schwester? Es passieren gewaltige Dinge, wenn wir dranbleiben am Thron Gottes. Der Teufel hasst es, wenn er uns in der Nähe des Thrones Gottes sieht, weil er genau weiß, in dem Moment, wenn diese bekloppten Christen wirklich den Herrn beim Wort nehmen, dann habe ich ein Problem. Der Satan hat vor nichts mehr Angst. Aktionen, die können wir machen von morgens bis abends, das interessiert ihn gar nicht. Wisst ihr, von was Satan richtig Angst hat? Wenn schwache Christen anfangen, ehrlich und offen auf ihre Knie vor Gott zu fallen und abhängig werden von Gott, das hasst der Satan. Wisst ihr, warum? Amen. Da wird es schwer haben im Kampf. Aber uns in Aktion zu bringen, das mag er gerne. Wir sind so viel beschäftigt, beten geht nicht mehr. Nö, die kann ich nicht jetzt beten. Nö, alles klar. Wir kürzen überall. Am schnellsten im Gebet, oder? Wir wollten jetzt eigentlich noch eine Gebetsgemeinschaft haben, aber wir haben jetzt ein bisschen lange gemacht. Okay. Kleiner Tipp, das nächste Mal die Bibelstunde dann ein bisschen weniger. Weil es ist sehr wichtig, mit Gott zu reden. Martin Luther war auch ein Mann, der hat auch nicht gerade wenig gebetet. Und manchmal, man hat ihn mal gefragt, so, du hast ja da ganz viele Aufgaben. Und wie kriegst du das hin? Und die Antwort mit meinen Worten jetzt, der hat gesagt, je mehr Aufgaben ich habe, desto länger bete ich. Wir machen es genau umgekehrt. Wenn wir einen vollen Tag haben, dann sagen wir, Herr, ich bin müde, ich muss schlafen, ich brauche Kraft und so. Und dann sind wir unterwegs. Ich glaube, das sieht man auch manchmal dann in unserem Alltag, mit wem wir unterwegs sind und wer uns führt. Anhaltendes Gebet. Hört mal diesen Satz, der hätte von Martin Luther stammen können. Der ist nicht von Martin Luther, aber hätte von ihm stammen können. Viel Gebetsstille ist Zeitersparnis im Arbeitsvollzug. Viel Gebetsstille ist Zeitersparnis. Und ich glaube, wir werden viel mehr Zeit haben in unserem Leben, wenn wir uns mehr die Zeit nehmen für Gott. Unser Leben ist manchmal so durcheinander. Ist schon mal aufgefallen, dass Jesus nie ein Hetze war? Ich hätte ihn gern mal gesehen. Ich glaube, der war, nicht, dass er jetzt ein Überflieger war, war ein Mensch wie wir. Die Bibel sagt sogar, er hatte kein Ansehen, das schön war, Jesaja, ne? War jetzt kein Überflieger. Aber es muss eine unheimliche Kraft von ihm ausgegangen sein. Ich mag das immer nicht, wenn so Bilder gezeichnet werden, dass Jesus so ein Softie war, der für alles Ja und Amen sagte. So ein schwacher Mensch, das war er überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, wie die Leute auf so ein Bild kommen von dem Jesus. Ah, war so ein, ja, alles mit Liebe und Harmonie und so. Das ist nicht der Jesus der Bibel, das ist ein erfundener Jesus. Also den Jesus, den ich aus der Bibel kenne, das ist einer, die römischen Soldaten, das war ein Schlägertrupp hoch 10. Da werden wir alle als Männer hier abgehauen. Und da ist Emma kurz 3 Schritte nach vorne gegangen und hat gesagt, geht ihr mal weg, hier bin ich, nimmt mich. Ist das ein Softie? Bestimmt nicht. Ich glaube, es gab nie wieder einen, wenn man davon sprechen darf, einen Mann so wie Christus. Der hat Rückgrat gehabt, das sage ich euch. Lasst euch nicht so ein Lügenbild erzählen, dass Jesus irgendwie so ein jedem das Recht gemacht hat und war ein ganz liebevoller Hauer, Feier, Plauer und so. Peace-Zeichen hier und so, das ist irgendwie ein erfundener Jesus, den hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Götze. Ja, ihr wisst, was ich meine. Könnt ruhig lachen, dürft ihr ruhig. Und das Letzte für unseren heutigen Teil ist, und das finde ich sehr schön, in Matthäus Evangelium Kapitel 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, auch wieder Gethsemane, aber jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Er sagt, mein Vater, das ist mir so groß geworden in der Vorbereitung. Wieder nur 2 Worte. Was drückt das aus? Zu dem Zeitpunkt war Jesus knapp 33 Jahre alt. Also nicht ein kleiner Junge von 7. Er war ein Mann in der Blüte seines Lebens, aber gegenüber seinem Vater war er im Kindverhältnis. Er sagt, mein Vater. Oh, das ist mir so durchs Herz gegangen, als ich mich so in der Vorbereitung so da reinversetzt habe, wo ich mir gesagt habe, da ist ein Mann gestanden im Leben. Aber er vergisst nicht, dass er das Kind des Vaters ist. Der hätte jetzt auch sagen können, Vater, du weißt, ich pack das. Ja, ihr lacht, aber wisst ihr, ich glaube, das ist das, was uns gerade als Männer am meisten im Wege steht. Weil wir so fürchterlich stolz sind. Und was muss Gott alles tun, dass gerade auch wir als Männer endlich mal unseren falschen Stolz ablegen? Wir wollen immer die Heroes sein. Aber wir sind nicht so die großen Heroes. Wir haben auch Sorgen und Nöte in unserem Alltag. Und wisst ihr, was wir in den Gemeinden brauchen? Wir brauchen ein Forum, wo Männer weinen dürfen. Ich habe in genügend Herzen schon hineingeblickt von Leuten, die äußerlich wirklich heftige Typen waren. Ich mache seit ein paar Jahrzehnten mittlerweile schon Gefängnisseelsorge. Und Gott hat mir viele Blicke hineingeschenkt in das Leben von Menschen, von Mördern, von Leuten, die haben grausame Dinge angestellt. Aber was ich am Schluss immer gesehen habe, sind Menschen, die hilflos sind. Ich habe Leute gesehen, die sind so gewesen, da war ich ein kleiner Zwerg. Die sind bei mir in der Seelsorge. Endlich durften sie mal geschützt von allen anderen weg. Da sind die in die Zellen zusammengebrochen, wie kleine Kinder. Die haben geheult, dass ich eine halbe Stunde gar nicht sprechen konnte, weil die nur geweint haben. Und das ist das, was wir brauchen. Wir sind nämlich alles Versager. Auch ich. Und der Einzige, der mit unserem Leben klarkommt, ist dieser Jesus. Und hier betet er so kindlich. Ich habe mir angewöhnt, morgens, wenn ich aufstehe, zu sagen, Vater im Himmel, ich bin so stolz auf dich. Du bist der beste Vater, den es gibt. Keiner ist so wie du. Und dass ich dein Kind sein darf, ist das größte Geschenk. Ich wollte es dir einfach nur mal sagen, du bist der beste Vater. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen als dich. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir dieses Kindliche nicht vergessen. Ernst Modersohn hat mal gesagt, beten heißt, Gott eine Sache übergeben und überlassen. Kinder tun das. Sieh mal, ein Kind wünscht sich etwas von den Eltern, wenn das noch ganz klein ist. Ne? Ich meine, jetzt heute nicht mehr. Ne? So Denito und Sissi, wenn die was wünschen, da ist die Zeit vorbei. Ne? Aber so kleine Kinder. Wenn ich die sagen würde, ihr kriegt morgen ein Fahrrad, dann gehen die davon aus, das Fahrrad ist 1.000.000%ig da und es ist das beste Fahrrad auf der Welt. Das ist kindliches Vertrauen. Und ich wünschte mir das so von ganzem Herzen, dass wir das neu in unserem Glaubensleben mitnehmen. Dass wir davon überzeugt sind, was mein Vater tut, ist das Beste. Und dass wir uns den nächsten Tag nicht grübeln, oh, morgen wieder die ganzen Sorgen, sondern dass wir anders ins Leben gehen. Dass wir sagen, Vater, und wenn ich die Nacht überleben darf, dann darf ich morgen mit dir wieder leben. Und egal wie viele Schwierigkeiten sind, du bist da und deine Hand ist da. Ich gehe mit dir Hand in Hand durchs Leben. Und das Letzte, was ich euch sagen möchte, ist, dass das persönliche Gebet ist eine ständige neue Einübung auf den Tag, wo ich vor dem Richterstuhl Christi stehen werde. Ich warte nicht, bis ich eines Tages vor dem Richterstuhl Christi bin, sondern ich möchte jetzt schon mein Leben ordnen. Denn eines Tages, wenn ich vor Jesus bin, dann kann ich Dinge nicht mehr ordnen. Und deswegen ist oft mein Gebet, Herr Jesus, was gefällt dir nicht in mir? Was gefällt dir nicht in mein Leben? Und ich bitte dich, nimm alles weg, was im Wege dir steht, auch wenn es mir wehtut. Möge der Herr schenken, dass wir ganz neu Beter werden. Ich hoffe, dass Gott uns einiges gezeigt hat, wie unser Herr Jesus denkt. Und so Gott will, werden wir die nächsten Sonntage, wenn ich dran bin, die Fortsetzung hören. Amen.